Netzwerk Südbaden. Das regionale Wirtschaftsmagazin. Der Podcast.
Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Julika Goldschmidt und heute geht es hier um einen Abschied nach vielen, vielen Jahren im Freiburger Rathaus. Ulrich von Kirchbach hat diese Stadt als Bürgermeister über 2 Jahrzehnte mitgeprägt. In Kultur, Sozialpolitik und großen Stadtprojekten wie dem Augustinermuseum. In wenigen Wochen endet seine Amtszeit. Wir wollen zurückblicken, nach vorne schauen und auch darüber sprechen, wie sich der Blick auf Zeit und Leben verändert, wenn ein solches Kapitel zu Ende geht. Wir haben das Gespräch am 23. Februar 2026 aufgezeichnet. Viel Spaß damit!
Herr von Kirchbach, in wenigen Wochen endet Ihre Amtszeit. Fühlt sich die Phase jetzt nach Abschied an oder sind Sie noch voll im Arbeitsmodus?
Ich bin noch voll im Arbeitsmodus, aber gleichzeitig gibt es natürlich viele Veranstaltungen, die zum letzten Mal für mich stattfinden. Und insofern gibt es eigentlich jede Woche gefühlt 3, 4 Verabschiedungen. Mhm. Aber das ist ja auch was Schönes, wenn man dann ein paar würdigende Worte erhält. Ja. Also das heißt, das, was man die letzten 24 Jahre gesät hat, jetzt ist die Zeit der Ernte. Und es ist ja auch schön, wenn jeder und jedes sagen, schade, dass er geht, bevor die Leute sagen,
endlich ist er weg.
Ist immer noch da.
Aber das habe ich mich tatsächlich gefragt und das wäre jetzt auch meine nächste Frage an Sie gewesen. Also gibt es viele Situationen, in denen Sie ganz bewusst haben, das ist jetzt das letzte Mal und dann auch vielleicht mit einer Abschiedsstimmung schon hingehen?
Das hat ja schon vor einem halben Jahr begonnen, ne? Dass es Besprechungen gibt, die nur einmal im Jahr stattfinden oder zweimal im Jahr. Ja. Und plötzlich heißt es, das ist ja jetzt zum letzten Mal da. Oder neulich hat man Europäischen Sozialfonds, da stand dann in meiner Vorbereitung Verabschiedung Frau Storm und habe gedacht, die wird doch gar nicht verabschiedet, aber sie sollte mich dann verabschieden. Ja. Oder am Samstag bei der Premiere im Theater Marienbad, da war ich bei der Premiere und dann gab es eine Premierenfeier, da hat der OB ja auch noch ein paar Worte gesprochen und dann hieß es, ja, wir können jetzt noch nicht zum Buffet gehen, dann haben sie mich auch nochmal gewürdigt, da habe ich auch nochmal das in die Länge gezogen, bis die Leute ans Buffet kamen. Nein, also es gibt dann schon überraschende Momente, aber manchmal denkt man, ja gut, das ist jetzt, das geht auch Ende März der Amtszeit zu und deshalb alles, was jetzt im Februar war, konnten wir sich vorstellen, dass dann jetzt nicht schon fixe und Dezernentenrunden, aber dann doch viele Besprechungen, dass dann noch irgendwas folgt.
Ist der Wehmut dabei?
Nein, eigentlich nicht. Also ich habe alles gegeben in den 24 Jahren und jedes politische Amt ist ein Amt auf Zeit. Mhm. Und insofern ist es ja auch gut, wenn neue Ideen aufs politische Spielfeld kommen. Und wie gesagt, 24 Jahre, das ist doch eine lange Strecke. Und wenn man alles gegeben hat und sich in den Spiegel gucken kann, dann ist es auch für einen persönlich gut. Alles richtig kann man nie machen. Ja, das kann man wieder. Während eines gesamten Tages macht man Fehler, während einer Woche, während eines Monats, während eines Jahres, aber während der gesamten Amtszeit. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass ich viel richtig gemacht habe und dass ich mich auf jeden Fall, dass ich alles gegeben habe. Und das merken auch die Menschen.
Wie sehr wird so ein Amt nach so vielen Jahren auch Teil der eigenen Identität?
Ja, das ist eine gute Frage, weil einerseits ist man Privatperson, einerseits hat man natürlich eine Funktion. Da geht natürlich auch vieles ineinander über. Das heißt, sobald ich aus dem Haus gehe, bin ich nicht nur Privatperson, sondern bin auch ansprechbar für Sorgen, für Probleme. Dazu sollen ja auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister da sein. Aber ich habe mich jetzt nie von dem Amt abhängig gemacht. Ja. Ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt an Funktionen hängt oder der besonders eitel ist. Insofern habe ich jetzt auch keine Probleme, wenn ich jetzt nur noch Bürgermeister AD bin. So gut kann ich mich einschätzen, dass ich jetzt nicht in ein Loch falle oder in eine Bedeutungslosigkeit. Ja. Mir hat Spaß gemacht, was zu gestalten, was zu erreichen für die Menschen. Mhm. Da kann ich, glaube ich, eine ganz erfolgreiche Bilanz vorweisen. Und jetzt bin ich halt wieder mehr Privatperson und freue mich auf Dinge, die bisher zu kurz kamen, weil natürlich vieles auch vom Terminkalender determiniert war. Es war ja doch vielfach oder fast immer eine 7-Tage-Woche, wo manchmal von früh morgens bis spät abends Also, aber es hat immer Spaß gemacht und man hat aus jeder Veranstaltung auch viel Positives ziehen können. Auch wenn sie vielleicht noch so unscheinbar war oder man sich überlegt hat, warum habe ich da nicht zugesagt, aber hinterher, sei es ein Gespräch am Ende oder vom Programm oder ein Gedanke, irgendwas, was immer was hängen geblieben ist.
Sie haben gerade gesagt, Sie können positive Bilanz ziehen und das ist ja auf jeden Fall was ganz Tolles. Gibt es so diese eine Sache, auf die Sie rückblickend besonders stolz sind?
Es gibt natürlich mehrere Sachen. Ne? Mhm. Die Eröffnung vom Augustinermuseum, aber ich glaube, die größte Herausforderung war damals, als die Menschen aus Syrien kamen und als die Herausforderung mit den geflüchteten Menschen 2015 an uns herankam. Da hatte ich halt die politische Verantwortung. Wir haben damals über 16 Wohnheime gebaut. Es waren auch 16 Bürgerversammlungen. Und da ging es darum, Transparenz zu schaffen, eine gute Kommunikation zu realisieren, auch Entscheidungen dezernatsübergreifend zu treffen. Deshalb war es wichtig, dass ich dann auch über andere Dezernate hinweg entscheiden konnte. Und da haben wir teilweise hart gearbeitet, bis nachts, bis in den Morgengrauen. Aber trotzdem, es lief insgesamt gut, außer wenn jetzt eine Veranstaltung wie Landwasser von der AfD dann unterwandert wurde. Da war es etwas schwieriger. Aber ansonsten, das war, glaube ich, eine große Herausforderung, die wir in Freiburg gut gemeistert haben. Von der Stadt, aber auch zusammen mit den Wohlfahrtsverbänden, aber auch vor allem mit der Zivilgesellschaft. Ohne die wäre es auch nicht gegangen. Und das war, glaube ich, schon ein wichtiger Einschnitt, in der ich gefordert war und die wir gut gelöst haben. Ein weiterer Punkt, den ich vielleicht erwähnen möchte, war damals, als Ukraine-Krieg losging und kurze Zeit später kamen die Busse mit den Waisenhauskindern von der Stadtmission organisiert. Ja. Auch da bin ich dann in die Verantwortung gegangen und weil wir einfach gemerkt haben, das kann nur die Stadt dann letztlich mit lösen oder da muss die Stadt mit anpacken. Es war natürlich auch ein sehr emotionaler Moment. Stadtjubiläum kann ich auch noch erwähnen. Aber sicher 2015, 16 war schon eine wichtige Zäsur, auch mit den ganzen Entscheidungen, vor allem später, dass wir ein Amt für Migration und Integration gegründet haben, wo alle Kompetenzen gebündelt waren. Da waren wir eine der wenigen Städte in Deutschland, die das realisiert haben.
Da blieb dann auch was.
Genau, da blieb auch was strukturell, das war auch wichtig und gut, dass es eben kein Amt für geflüchtete Menschen, sondern für alle Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Einschließlich Ausländerbehörde, weil man gehört ja auch dazu, Prävention, aber auch Ausländerbehörde hat natürlich auch repressive Aufgaben. Aber auch das ist wichtig, dass man sich da nicht die Rosinen raussucht, sondern das gesamte Aufgabenpaket wahrnimmt und dann natürlich auch Ermessensentscheidungen so ausübt, dass sie wieder mit integrationspolitischen Entscheidungen harmonieren.
Jetzt haben Sie gerade von einer 7-Tage-Woche gesprochen, von Tagen, die früh am Morgen losgehen und spät am Abend, manchmal spät in der Nacht enden. Und Sie haben diese Ausnahmesituation am Beispiel 2015 gerade festgemacht oder geschildert. Wann war denn Ihr Job am anstrengendsten? In Krisenzeiten oder im politischen Alltag?
Sagen wir, im politischen Alltag sind es natürlich viele Sitzungen, wo man Mehrheiten finden muss, wo die Vorlagen, die man schreibt oder zusammen natürlich auch mit den fachlichen Verantwortlichen schreibt, dass die dann auch durchgesetzt werden. Aber es ist dann manchmal so die Kernarbeit, die mühselige Arbeit bei herausfordernden Situationen, war damals Corona auch, da war ich am Verwaltungsstab stellvertretender Leiter und am Anfang musste ich ja die ersten Sitzungen leiten, weil der OB war damals, als es noch gar nicht erkennbar war, dass wir jetzt einschneidende Maßnahmen ergreifen mussten, war damals mit der Gemeinderatsdelegation Bibeli. Auch das war herausfordernd, aber sagen wir, solche Krisensituationen, das schüttet ja auch noch zusätzliches Adrenalin aus man weiß, das ist jetzt eine Ausnahmesituation, da muss man die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit treffen. Und man weiß, so eine Situation gibt es wahrscheinlich nur einmal. Und das sind ja dann auch so Situationen, wo man auch dran wächst oder wo man dann aus seinem Ganzen, was man als Handwerkszeug hat oder was man in seinem ganzen politischen Leben oder auch vorher in der Verwaltung alles gelernt hat, wo man dann alles auspacken kann, um zu zeigen, ja, wir können es doch. Weil es ist ja in der Kommunalpolitik ist es ja ganz wichtig, dass die Menschen erkennen können, aha, da werden Lösungen gesucht, da werden jetzt nicht die Probleme nur beschrieben. Und entscheidend ist ja auch, Politikverdrossenheit entsteht, ob es in den Kommunen klappt oder nicht. Deshalb ist es auch so wichtig, dass die Kommunen auch mit den finanziellen Ressourcen ausgestattet werden müssen. Weil wenn dann ein Versagen stattfindet, dann wird es den Kommunen zwar zugerechnet, aber es führt dann zu einer allgemeinen Politikverdrossenheit. Und das Schöne und Anstrengende zugleich ist natürlich, dass wir in der Kommunalverwaltung, wir sind vor Ort, wir können am Schlawittchen gepackt werden. Wir müssen in den politischen Nahkampf gehen. Und ich war ja fast jeden Abend irgendwo anders, ja, war auch in verschiedenen Stadtteilen. In Weingarten war ich ganz oft, ja, deshalb bin ich auch neulich symbolisch als Ehrenbürger da ausgezeichnet worden. Da war auch nicht alles harmonisch, aber trotzdem wichtig ist, dass die Menschen vor Ort sagen, aha, da ist einer, der stellt sich, der bemüht sich, der begegnet einem respektvoll von Angesicht zu Angesicht. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Geld und Menschen, die in die Verantwortung gehen. Das sind so die zwei Mittel, die dafür sorgen können, dass Menschen Vertrauen in die Politik, in eine Stadt behalten. Oder braucht es noch mehr Zutaten?
Ja, man muss auch immer, glaube ich, inhaltlich arbeiten. Also inhaltlich sagen, wohin will man? Das hat ja auch zum Beispiel beim Kulturkonzept oder bei der Museumskonzeption begonnen oder auch in anderen Bereichen. Auch bei unserer Inklusionsstrategie. Zunächst mal Ziele vereinbaren und dann Maßnahmekataloge zu arbeiten und dann sich alle 2-3 Jahre neues Thema vornehmen. Und wenn ich klare Ziele habe, dann laufe ich nicht im Nebel rum. Und dann kann ich dann auch manches schneller oder langsamer realisieren, je nachdem, wie die finanzielle Situation ist. Aber wichtig ist einfach auch inhaltlich zu arbeiten, auch mit Beteiligungsformaten. Das ist auch ganz wichtig, weil man die Weisheit nicht selber, also nicht alles mit dem Löffel gegessen oder gefressen, sondern es bedarf auch der Expertise von innen und von außen, dann kann man, glaube ich, dann auch das richtig abarbeiten. Also dann Prioritäten, Posterioritäten zu setzen. Also ich glaube, das ist auch wichtig. Zum einen die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern, Transparenz, aber auch vorher die inhaltliche Arbeit. Und die ist auch nicht zu unterschätzen. Wohin will man und was sind die richtigen Entscheidungen für die nächsten Jahre?
Jetzt haben Sie die Beteiligungsformate gerade schon angesprochen. Freiburg hat in ihrer Amtszeit mehrere große Bürgerentscheide erlebt, etwa zum Stadttunnel, zum neuen Stadtteil Dietenbach und zum SC-Stadion. Wie haben Sie diese Abstimmung persönlich erlebt? Sind solche Bürgerentscheide für eine Stadt eher eine Chance oder manchmal auch eine Belastungsprobe?
Es ist eigentlich immer eine Chance, weil wenn ich die Menschen nicht gewinne, dann nützt mir das auch nichts, wenn ich mit dem Kopf durch die Wand gehe. Natürlich ist es wieder eine zeitliche Beanspruchung, wenn ich die Politik, die ich für richtig erachte, oder dass wir als Bürgermeisteramt für richtig erachten, dann vor Ort vertreten müssen. Ja. Auch in den Stadtteilen, auch mit Infoständen, auch mit Wahlzählen, schon wie ein Wahlkampf.
Ja.
Ja, aber gleichzeitig haben wir ja die Bürgerentscheide auch immer gewonnen. Sei es jetzt Stadion, sei es jetzt Dietenbach. Ich war natürlich in der Situation beim Stadion, dass ich wohne im Mooswald, ja, und ich gehe ja samstags meistens auf den Markt im Mooswald, und da bin ich natürlich immer angesprochen worden, wie hilfst du mit dem Stadion? Ne? Und wenn ich dann eine lapsige Antwort gegeben habe, so nach der Devise, wenn ich ein paar Jahre älter bin und einen Rollator habe, dann habe ich es näher, als wenn ich in den Osten fahre. Das fanden natürlich manche nicht so besonders lustig. Ja. Ich habe dann gemerkt, da darf man keine Ironie verwenden, keinen Spaß, sondern muss dann ernsthaft sagen, was man für richtig erachtet. Es gab dann auch Wochen, wo ich gesagt habe, gut, ich gehe jetzt mal nicht auf den Markt, weil das dann doch länger gedauert hat, als ich Zeit zur Verfügung hatte, um die notwendigen Einkäufe zu machen. Aber trotzdem sind solche Diskussionen auch wichtig und gut. Letztlich ist ja auch dieser Bürgerentscheid positiv ausgegangen. Dietenbach waren im Gemeinderat fast alle dafür. Mhm. Und trotzdem war es auch eine relativ knappe Entscheidung, zwar mit 60%. Klar, aber trotzdem, wenn man sieht, Gemeinderat waren es 95% und von der Bevölkerung waren es nur 60%. Aber auch da ist wichtig zu sagen, was bedeutet es gerade für uns in der Sozialpolitik, für mich als Sozialbürgermeister, was bedeutet es für die Menschen, wenn wir das nicht machen?
Ja.
Ich kann ja auch keine Käseglocke um die Stadt und sagen, gut, diejenigen, die reich sind, kommen rein in die Stadt und die anderen, die drängen wir raus. Das wäre ja im Endeffekt die Folge, wenn wir nicht bauen würden. Insofern war es immer eine Herausforderung. Sagen wir auch Wahlkämpfe. Ich bin seit meinem 16. Lebensjahr bin ich politisch aktiv. Insofern haben mir Wahlkämpfe auch immer Spaß gemacht. Weil das ist auch die Auseinandersetzung, die Gespräche mit den Wählerinnen und Wählern. Natürlich gibt es auch manche, die einen in zweistündige Diskussionen verwickeln wollen. Das muss man natürlich irgendwann mal abbiegen, weil dann dreht sich dann irgendwann mal im Kreise. Aber trotzdem so der Austausch, und wenn man dann auch sieht, wo den Menschen der Schuh drückt, wie wenig Rente sie haben, wie wenig sie Geld zur Verfügung haben, das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man immer wieder auf den Boden geführt wird, dass man eigentlich Politik für die Menschen macht, auch für die Menschen, denen es nicht so gut geht und wo man dann gucken muss, wo kann man da strukturell Hilfe leisten, dass es besser wird oder auch wie können Bescheide schneller bearbeitet werden, Stichwort Wohngeld, was er dann, wo ich ja die Zuständigkeit dann, oder mein Dezernat die Zuständigkeit bekommen hat, Ausländerbehörde strukturell neu zu organisieren, dass es auch schneller und besser geht. Also insofern sind solche Gespräche eminent wichtig.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, seit dem 16. Lebensjahr politisch aktiv, im Kopf überschlagen, ist das über ein halbes Jahrhundert. Hat sich der Ton in den politischen Debatten in diesem halben Jahrhundert sehr verändert?
Also der Ton war manchmal schon auch vor 50 Jahren hart. Aber was sich verändert hat, ist über die sozialen Medien dieses sofortige Raushauen von irgendwelchen Meinungen, meistens noch mit einer beleidigenden Note dazu, dass man eigentlich immer mehr wegkommt vom Argumente austauschen, auch vom harten Diskutieren miteinander, ringen um den Weg. Und dadurch hat sich schon viel, viel verändert. Es geht ja gar nicht mehr um Argumente, es geht nur darum, jemand dann fertig zu machen oder am Pranger zu stellen. Und das ist das, was mich auch mit Sorge belastet, ja, dass einfach dieser Austausch, der früher wird alles verklärt, dass alles besser war. Wie gesagt, die politischen Auseinandersetzungen, wenn man auch sieht, damals Ostpolitik, Willy Brandt oder Franz Josef Strauß und Barzel und Herbert Wehner, wie gesagt, da wurde auch nicht jeder mit Samthandschuhen angefasst. Aber trotzdem, es war nochmal ein anderes Agieren mit Argument, auch wenn man mal auch zugelangt wurde, sachlich, ja, durch diese Shitstorms, die ja auch teilweise organisiert sind, ist natürlich schon mal eine andere Dimension reingekommen.
Wie haben Sie das 2010 erlebt, als Sie selber in den Wahlkampf gezogen sind, in eigener Sache, für die eigene Person, für das Amt des Oberbürgermeisters, damals als Gegenkandidat zu Dieter Salomon?
Ja, das war natürlich eine nicht ganz einfache Entscheidung, weil ich natürlich wusste, wenn man gegen den Amtsinhaber antritt, ist es generell schwierig. Aber B, wir waren ja auch gemeinsame Kollegen. Trotzdem habe ich gesagt, es muss in einer Demokratie möglich sein, wenn man unterschiedliche Ansätze hat, dass man dann auch gegeneinander kandidiert oder miteinander sich bewirbt um ein Amt. Und ich muss sagen, es war damals auch ein harter Wahlkampf, aber es war jetzt nicht unter der Gürtellinie. Und klar, hinterher war es natürlich schwierig, die ersten paar Monate nach der Wahl, aber wir haben uns dann ausgesprochen und haben dann auch in der Sache wieder zu einer guten Zusammenarbeit gefunden. Später ist es dann auch persönlich ganz entspannt gewesen.
Aber es hat einen Moment gedauert.
Es hat einen Moment gedauert. Das war mir auch bewusst, dass ich, als ich den Schritt gegangen bin. Gleichzeitig habe ich auch gesagt, es hängt ja immer davon ab, ist eine Abwahlstimmung da oder nicht, wenn man gegen Amtsinhaber antritt. Ja, und da habe ich gesagt, gut, wenn dann schon die Situation eintritt, dass es nicht mehr zu einer Wiederwahl kommt, will ich auch sicher sein, dass jemand das Amt hat, der es kann. Und da war ich davon überzeugt. Ja, und bevor die SPD den Suchkreis erweitert hätte, und ich war ja der Erste, der gefragt wurde, habe ich gesagt, ich mach's. Ich habe mir hinterher da sicher am wenigsten einen Gefallen getan, aber trotzdem war es wichtig für mich, die Entscheidung zu treffen und dass ich den Wahlkampf auch gemacht habe. Und wie gesagt, das muss auch einer Demokratie dazugehören, dass man das trennen muss, ich sag mal, Persönliches und Unterschiede in der Sache. Und nachher ist er dann auch, wie gesagt, haben wir uns wieder zusammengerauft, weil es war ja dann so, die Presse macht sich ja dann auch mal ein Vergnügen zu sagen.
Na klar.
Das weiß ich, Dieter Salomon hat das über sich gesagt, und gesagt, kann mir eigentlich kaum vorstellen. Aber wenn er es gesagt hat, dann, ja, und irgendwann mal haben wir dann gesehen, die Bevölkerung hätte auch kein Verständnis gehabt, wenn wir das über Wochen oder länger hätten treiben, weil dann sagen, sie haben nichts Besseres zu tun, als
da bleibt anderes auf der Strecke.
Als aufeinander einzudreschen, alle dann beide in den Sack und deshalb war das gut, dass wir uns mal Zeit genommen haben, das Ganze aufzuarbeiten. Dann haben wir zum Wohle der Stadt dann wieder gemeinsam weiter Politik gemacht.
Apropos aufeinander eintreschen, da haben Sie mir jetzt das Stichwort geliefert, aus diesem Wahlkampf, Ulrich von Kirchbach, der Boxer. Und jetzt hat man natürlich so ein bisschen gedacht, ja, ganz guter PR-Gag, smarter Wahlkampf-Move, aber in der Tat war dieser Benefizboxkampf, den Sie ja wirklich während des Wahlkampfs durchgeführt haben, anders angeleiert, oder?
Genau, weil es in der Tat überhaupt kein Wahlkampf-Gag.
Da räumen wir nochmal auf jetzt hier.
Das war kein Wahlkampf-Gag, im Gegenteil. Ich hatte immer schon guten Kontakt zu den Verantwortlichen vom Boxsportverein, weil ich war früher, die hatten immer einen Stammtisch in der Kneipe, das hieß damals Rheinfall, in der Rheinstraße. Und da bin ich ab und zu hingegangen, weil der Wirt auch in der SPD war. Und da bin ich auch mit meinen Kindern mal hingegangen. Da hatte ich dann einfach Kontakt zu den Boxern. Da war ich bei einer Jubiläumsveranstaltung, weil der Sportbürgermeister keine Zeit hatte. Habe ich dann ein Grußwort gesprochen mit Rauch im Ring. Und dann haben die ungefähr ein Jahr vor dem Wahlkampf haben die zu mir gesagt, sie brauchen mich als Typ. Ich soll unbedingt in den Ring steigen. Da habe ich zuerst nicht gleich zugesagt. Dann sind sie mit dem gesamten Vorstand gekommen. Und das hat mir imponiert. Und dann haben sie gesagt, wir bereiten dich super vor. Du kommst da heil raus aus dem Ring und du kriegst also Sondertraining.
Wahnsinn.
Zweimal die Woche von unserem besten Trainer oder von, ja, und es hat mir einfach imponiert, dass die so hartnäckig waren. Da habe ich gesagt, ich mach's. Da haben die weder gewusst, dass ich im Wahlkampf gehe, noch ich hab's gewusst, dass ich im Wahlkampf gehe. Es war halt dann zufälligerweise dann innerhalb des Wahlkampfs, weil der Termin gesetzt war.
Ja.
Das ist, ich habe dann auch gedacht, wenn ich jetzt rausgetragen werde aus dem Weg, ist auch nicht so gut. Ja, die Bilder will ich mir auch ersparen. Ne?
Aber so war es ja
aber,
nicht.
Aber mein Trainer, der Martin Mehler, hat immer gesagt, Uli, Schläge vermeiden, kein Schlag, der dich trifft, macht dich schöner, intelligenter. Nee, und die haben mich ja wirklich also richtig professionell und gut vorbereitet. Und es hat ja auch Spaß gemacht. Für meine Frau waren es zwar die schlimmsten Minuten ihres Lebens.
Das glaube ich.
Und der Kampf vorher, da war dann einer bei uns in der Kabine, der musste genäht werden.
Mhm. Ja, das
und
kommt
der hat
dann
noch einen Kreislaufkollaps noch bekommen. Und dann hat mein Kampf ist dann erst mit einer über halbstündigen Verspätung hat begonnen. Aber dann habe ich gedacht, Hallenflucht ist jetzt auch schlecht.
Da war es zu spät.
Ja, aber wie gesagt, das ist alles, das wurde so kolportiert, aber war in der Tat hat mit Wahlkampf nichts zu tun gehabt. Also zumindest vom Ansatz her, von der Intention, und da gab es dann auch kein Zurück mehr.
Meines Wissens sind Sie auch beim Boxen geblieben, oder?
Ja, ich bin beim Boxen geblieben. Also ich bin sogar Ehrenmitglied vom Boxsportverein geworden. Die Ehrenmitgliedschaft bekommen nur wenige. Es macht ja auch Spaß. Das ist ja auch mit das vielseitigste Training, was
toller
es
Sport,
gibt.
Ja.
Von Kraft, von der Koordination und ja, ich schaff's nicht jede Woche, aber so alle zwei Wochen, jetzt doch krankheitsbedingt, musste ich jetzt natürlich auch ein paar Monate pausieren, aber jetzt steige ich dann wieder, wenn ich dann im Ruhestand bin, kann ich dann wieder einsteigen. Nee, ist auch eine super Gruppe und auch, wie gesagt, tolle Leute im Vorstand, auch mit großem pädagogischen Format, muss ich sagen, die auch viele Jugendliche, Jugendausbildung machen. Beim Boxen passiert tendenziell weniger als jetzt beim Fußball oder beim Handball.
Nur wenn was passiert, sieht es
und wichtig
halt immer
ist ja, dass man es aus einer bestimmten Ecke rausnimmt. Und der Amateursport ist ja vollkommen anders als der Profisport, wo es der sicher auch nicht mehr so gesund ist, wenn du 15 Runden dann überstehen musst, ja, und dann das auch stimmt. Andere Akteure sind. Aber der Amateursport ist wirklich hat eine ganz andere Dimension. Und der Boxsportverein Freiburg ist einer der größten in Deutschland, was die Mitgliederzahl anbelangt.
Jetzt haben Sie es gerade schon erwähnt und auch der Oberbürgermeister hat es beim Neujahrsempfang der Stadt Freiburg noch einmal betont. Sie hatten im vergangenen Jahr einen Sparringspartner, den man sich nicht wünscht, nämlich den Krebs, und sind sehr offen damit umgegangen. Trotzdem hatte man das Gefühl, dass Sie nie weg waren.
Ja gut, ich habe eigentlich nur gefehlt nach meiner Operation 2 Wochen und in der 3. Woche habe ich schon wieder 3 Stunden gearbeitet. Mhm. Und dann hat die Chemo begonnen. Und während der Chemo habe ich dann immer an den Tagen, als ich alle 2 Wochen Chemo 7 Stunden, da bin ich dann daheim geblieben. Ne? Aber ansonsten habe ich dann immer gearbeitet, eigentlich fast mein volles Programm. Fast deshalb, weil ich habe mir dann den Luxus gegönnt, dass ich die Couch, die letzten 2-3 Jahre draußen war, dann reingelegt habe zu mir ins Zimmer und habe mich dann immer 2-mal am Tag, vormittags, nachmittags, eine 1/2 Stunde hingelegt, weil anders wäre es nicht gegangen.
Okay.
Weil durch die Chemotherapie werden natürlich auch die Blutkörperchen angegriffen, die gehen die Neutrophile runter und insofern ist jeder Tag anders. Ja? Und insofern war das eigentlich für mich wichtig. Ich meine, die Ärzte haben gesagt, normalerweise schreibt man es jetzt ein halbes Jahr krank oder ein paar Monate und dann gibt es Reha. Aber sie haben dann gesagt, gut, ich wäre eh beratungsresistent und wenn ich weinen würde, dass das das Beste wäre. Aber sie haben im Nachhinein, hat mir jetzt auch mein Behandlerarzt gesagt, wahrscheinlich war es das Beste für mich, die beste Therapie, dass ich so weitergemacht habe wie vorher. Ich glaube, es war auch ganz gut, es wieder in normalen Rhythmus zu bekommen. Und insofern bin ich auch in der Tat offen umgegangen, weil wenn man mit somatischen Krankheiten, wenn man da nicht mehr drüber reden kann, das ist schon manchmal schon bedauernswert, dass wenn jetzt jemand psychische Probleme hat, dass die dann tabuisiert werden oder dass Leute Angst haben zu sagen, sie haben diese oder jenes, weil sie dann denken, sie verlieren den Arbeitsplatz oder werden von den Nachbarn schief angeschaut. Also insofern sollte man das bei somatischen Krankheiten, zumindest war das mein Weg, da offen umzugehen. Und ich glaube, wenn man das nicht macht, entstehen ja Gerüchte, die Sache manchmal noch schlimmer machen. Ne? Und
war es für Sie von Anfang an klar, dass das Ihr Weg sein würde? Also dass Sie schauen, dass Sie so viel machen, wie es nur geht? Also ist das so eine Typfrage dann an der Stelle
gewesen? Das hat sich eigentlich so erst im Krankenhaus so rauskristallisiert, was will ich jetzt eigentlich machen? Ich meine, wenn ich jetzt ein halbes Jahr mich krank schreiben nicht lassen, hätte ich eigentlich gleich aufhören können oder aufhören müssen. Ja, weil das wäre dann eigentlich das Naheliegendste gewesen. Ja, und dann habe ich aber gesagt, gut, ich probiere es jetzt und ich bin eigentlich bin sowieso von Kind auf, von Jugend an ein Kämpfertyp. Ja, und dann gesagt, ich probiere es jetzt einfach so. Und einmal noch eine ganz nette Anekdote, hat mich mal mein behandelnder Arzt, der war mit ein paar Kapazitäten von Deutschland, habe ich in der Gerichtslaube gesehen. Und dann bin ich rausgekommen vom Rathaus und hat er gesagt, ich habe Ihnen noch gesagt, Sie sollen nicht so viel arbeiten. Er hat gesagt, Sie haben gesagt, ich kann alles machen, was mir Spaß macht. Komme ich gerade vom Termin, der mir Spaß macht, jetzt gehe ich zum Termin, der mir Spaß macht. Und dann habe ich denen noch die Gerichtslaube gezeigt und bin dann weitergezogen. Also insofern war das immer ganz...
Aber ist es so, dass diese Erfahrung möglicherweise doch den Blick auf Zeit und Prioritäten so ein bisschen verändert hat? Weil es klingt jetzt nicht so, wenn alles so weitergelaufen ist.
Es ist sicher so, man weiß, ich war vorher 41 Jahre keinen einzigen Tag krank.
Auch kein Corona, keine Angina, keine Influenza?
Ich hatte Corona, hatte ich mal, aber ohne Symptome.
Das gibt's doch nicht.
Also ich war jetzt nicht, ich war einmal einen halben Tag, war es mal übel, habe mich hingelegt und hat mich meine Frau dann schon für wahnsinnig erklärt, als ich dann abends zum Termin gegangen bin. Aber letztlich erwischt es dann halt ganz gravierend. Und natürlich weiß man dann das auch zu schätzen, wie schnell das Leben auch zu Ende gehen kann. Also ich glaube, man lebt einfach bewusster. Aber ich glaube sowieso, dass man aus solchen Krisensituationen gestärkt hervorgeht. Also wenn man sie überwinden kann oder wenn die, jetzt wie bei mir, die Prognose ist ganz gut, klar, Sicherheit gibt es keine bei solchen Erkrankungen. Ja. Aber ich glaube, wenn alles glatt geht immer im Leben, dann wächst man nicht zu einer Persönlichkeit oder zu einer starken Persönlichkeit heran, als wenn man auch tatsächlich schwierige Zeiten durchlebt.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, hätten Sie sich das halbe Jahr krank schreiben lassen, dann hätten Sie gar nicht mehr zurückkommen brauchen. Dann hätten Sie natürlich auch etwas nicht erlebt in Ihrem Amt, was Sie wie ein roter Faden begleitet hat durch Ihre ganze Amtszeit. Sie haben das vorhin schon erwähnt, die komplette Wiedereröffnung des Augustinermuseums. Nach mehr als 20 Jahren Sanierung, können Sie jetzt beruhigt in den Ruhestand gehen?
Also es war für mich ehrlich gesagt ganz wichtig. Das habe ich ja vom Anfang an begleitet. Und dann ging es seit 2006 ging's los und jetzt 20 Jahre mit allen Höhen und Tiefen und Schwierigkeiten, Herausforderungen. Es haben ein altes Klostergebäude mit Kirchenschiff für ein zukunftsgerechtes Museum umzubauen. Und insofern war es mir auch wichtig, dass wir alle durchgehalten haben. Ich hatte ja politisch die Federführung, aber auch zusammen mit dem Immobilienmanagement Freiburg, zusammen jetzt auch mit dem neuen Architektenteam und mit allen, die dazu was beitragen konnten, auch natürlich mit der Museumsleitung, mit der Frau Dr. Götzmann, die natürlich für die Einrichtung zuständig war, vorher der Herr von Stockhausen. Also insofern habe ich gesagt, ihr könnt alles machen, aber nicht die Eröffnung nach meinem Amt. Nach meinem Ausscheiden, und deshalb habe ich auch keine Diskussion mehr zugelassen, als es Ansätze gab, wir schaffen es vielleicht doch nicht. Da habe ich gesagt, ihr schafft es auch nicht im Juli und im August. Das ist immer so, auch bei Prüfungen so.
Ja, klar.
Wissen wir ja von uns selber, wenn irgendwie Prüfungen sind. Man hat nie genug gelernt oder man fühlt sich immer Mut zur Lücke. Und ich habe gesagt, gut, dann ist halt vielleicht die eine oder andere Vitrine nicht hundertprozentig eingerichtet, aber wir ziehen das jetzt durch. Und ich hatte da immer die Unterstützung von unserem Oberbürgermeister, Martin Horn. Und dann haben wir den Termin gesetzt und wie gesagt, der jetzt findet statt.
Aber einen Monat länger hätten Sie den Leuten doch noch geben können.
Ich wollte einen kleinen Puffer haben.
Ich verstehe.
Jetzt vielleicht doch 2-3 Wochen länger geht. Aber und nachdem die Einladungskarten jetzt verschickt wurden,
jetzt ist es
sowieso safe. Ja.
Wenn Sie dann demnächst als Besucher hineingehen, was wird der Ort für Sie sein?
Also das ist unheimlich schwierig, weil ich zu allen Orten eine enge Verbindung habe. Jetzt natürlich zu der Prophetenhalle, zur Ausstellungshalle, zur grafischen Sammlung. Aber jetzt das Neue, wir haben jetzt mehr Quadratmeter errichtet im dritten Bauabschnitt, als der erste und zweite zusammen hat. Mhm. Wir haben jetzt über 3200 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Mhm. Insofern ist natürlich jetzt auch die Geschichte, die Kulturgeschichte mit der Geschichte Freiburgs und auch mit den ganzen Emanzipationsbewegungen, die da abgebildet sind, ja, sind natürlich auch nochmal besondere. Oder auch die Schatzkammer, ja, wo ja die ganzen Schätze des Münsters im Original aufbewahrt sind. Auch das wird ein ganz großer Hingucker werden. Auch der Kreuzgang und das Café, Verbindung mit dem Spielplatz. Also es sind verschiedene Elemente, die da mit reinragen. Also insofern werde ich mir unterschiedliche Schwerpunkte setzen und werde dann ab und zu vielleicht auch im Café sitzen, werde dann auf den Spielplatz runtergucken.
Und denken Sie dann manchmal auch an das viele, viele Geld und auch daran, dass es doch ein bisschen teurer geworden ist als ursprünglich geplant, oder ist es einfach nur die Erleichterung da, dass es geschafft ist?
Es ist die Erleichterung da, natürlich ist es viel Geld, knappe 96 Millionen Euro Baukosten, aber es ist schon unser zweitwichtigstes Kulturdenkmal. Und wir hätten sowieso dieses Klostergebäude, diese Kirche erhalten müssen. Auch das Denkmalamt hätte uns irgendwann mal Auflagen gegeben. Und jetzt schaffen wir das noch mit der vernünftigen Nutzung, mit der tollen Nutzung, wo wir jetzt auch, sagen wir, mit unserem Museum, mit anderen herausragenden Museen, auch in Basel, in Frankreich, mitspielen können, in der ersten Liga. Das war für mich immer als Kulturbürgermeister wichtig, dass man ein Museum haben, was auch national, international, wo die Leute ein Aha-Erlebnis haben. Ja. Und insofern überwiegt das Positive. Man muss auch wissen, 20 Jahre Bauzeit allein von der Preisindexierung.
Klar.
Ja, man hat das bewusst ja als in drei Bauabschnitte gegliedert, um nicht jetzt gleich den ganzen Kostenblock verabschieden zu müssen. Und das ist natürlich immer so, dass uns letztlich das teurer macht, als wenn man gleich in eins alles durchbaut, obwohl das natürlich auch mal in Bauabschnitte geht, aber man hätte das vielleicht von der Planung her noch anders machen können. Aber man muss ja politisch manchmal Kompromisse eingehen. Also insofern, glaube ich, wichtig ist für Freiburg, auch für die Zukunft, weil ich denke mal, eine gute Kulturpolitik, gute Kulturinfrastruktur ist ja auch wichtig, auch für die Gewerbesteuer. Alles hängt mit allem zusammen, dass wir jetzt so gut aufgestellt sind, auch was Gewerbesteuer anbelangt. Also mit Heilbronn sind wir die einzige Stadt über 100.000 Einwohner, die noch einen ausgeglichenen Haushalt hinbekommen. Und es hängt auch mit der guten Sozialpolitik, aber mit der guten Kulturpolitik zusammen.
Jetzt haben Sie gerade schon ein Bild davon gezeichnet, wie das da mal sein wird, wenn Sie durchs Augustinermuseum Lust wandeln und dann noch einen Kaffee trinken gehen. Was werden Sie denn sonst mit der vielen freien Zeit machen? Mal ins Theater gehen oder sagen, da war ich wirklich die letzten Jahre genug?
Im Theater war ich in der Tat sehr oft. Ich war im Marienbad oft, ich war natürlich in unserem städtischen Theater. Ja. Also ich habe versucht, alles, was im großen Haus, kleinen Haus gespielt wird, mir anzuschauen. Immer habe ich es nicht geschafft, aber doch meistens, also wenn ich es zur Premiere selten geschafft habe. Ich war ja auch noch Vorsitzender der Alemannischen Bühne als Hobby. Das werde ich auch beibehalten, noch die nächsten 6 Jahre, denke ich mal, dass ich da auch noch jetzt etwas mehr Zeit investieren kann. Mhm. Und eventuell werde ich auch ein weiteres Ehrenamt annehmen, aber da will ich jetzt noch nicht drüber sprechen, was das sein wird. Das wird sich dann zum Ende des Jahres entscheiden. Also insofern wird mir es nicht langweilig werden. Ich habe auch verschiedene Interessen. Ja, ich sind ja auch verschiedene Dinge, die konnte ich nicht mehr realisieren. Ich habe früher mal Posaune gespielt, ich habe früher auch mal gemalt. Das ist alles, konnte ich eigentlich nicht mehr machen, weil wenn ich was mache, will ich es richtig machen. Ich mache auch viel Sport, insofern kann ich da auch wieder intensiver einsteigen. Ich lese gern, also alles, was jetzt zu kurz gekommen ist, auch, sagen wir, das Zusammensein mit meiner Frau. Ja, die macht dann ein Sabbatjahr ab Juli nächsten Jahres.
Weil sie noch ein bisschen arbeiten muss.
Ist noch genehmigt worden, damals vor 3 Jahren.
Genial.
Ich glaube, heute ist schwieriger oder fast unmöglich für Lehrerinnen und Lehrer, Sabbatjahr zu machen. Also insofern, da freuen wir uns auch drauf. Ja, und einfach nicht mehr ständig vom Terminkalender abhängig zu sein. Das ist ein vollkommen neues Gefühl. Aber ich habe angesichts meiner vielfältigen Interessen, die ich habe, schon von Kind oder von Jugend an, habe ich da jetzt keine Probleme, die Zeit gut auszufüllen.
Ich sehe da hinten, wir sitzen ja in Ihrem Büro, eine Bananenkiste. Da sind schon Sachen drin. Ist das tatsächlich schon eine Umzugskiste?
Ja, ich habe jetzt mal ein paar Sachen für die Repräsentation schon rausgenommen. Ich habe auch schon einige Sachen mit nach Hause genommen, die mir persönlich gehören. Aber ich bin noch nicht am Ziel. Ich habe mir dann vorgenommen, dass ich spätestens am 30., 31. dann alles das ausräume, was ich mitnehmen will oder was ich zum Recycling bringen kann, Papier, Akten oder Handakten oder sonstiges. Und alles andere muss dann der Roland Meder übernehmen. Habe ich schon mit ihm besprochen. Alles andere bleibt dann der Stadt, ist dann Eigentum der Stadt. Es waren auch schon viele Bücher da. Ich habe neue hinzubekommen, die lasse ich dann vielfach hier stehen. Und also ist alles.
Ist schon organisiert.
Arbeit, es ist noch ein bisschen Arbeit, liegt noch vor mir, aber. Ein Teil habe ich schon realisiert, so jeden Tag, manchmal so eine halbe Stunde, wenn ich Zeit habe, gehe ich dann wieder an eine Schublade ran.
Also ein bisschen was gibt's noch zu tun, dann wünschen wir alles Gute und weiterhin viel Freude für die letzten Meter. Dankeschön für das Gespräch und alles Gute für alles, was kommt.
Ja, vielen Dank, Frau Goldschmidt, für das Gespräch. Ihnen auch alles Gute.
Dankeschön.
Ulrich von Kirchbach im Gespräch zum Ende seiner Amtszeit als erster Bürgermeister von Freiburg. Ein Blick auf viele Jahre Verantwortung und auf das, was bleibt in dieser Stadt und natürlich darüber hinaus. Danke für das offene Gespräch und alles Gute für den kommenden Abschnitt. Und Ihnen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Noch mehr spannende Themen finden Sie natürlich in unserem Heft. Das gibt's im Abo und alle Infos dazu über netzwerk-südbahn.de oder einfach so zum Kaufen in der Buchhandlung. Rombach. Ich freue mich aufs nächste Mal und darauf, dass Sie dann hoffentlich wieder dabei sind. Bis dahin, alles Gute.
Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin, der Podcast.